Lass uns beten. Vater im Himmel, dir wollen wir vertrauen, auf dich wollen wir hören. Dein Heiliger Geist leite uns in alle Wahrheit. Amen. Träume sind Schäume, sagt das Sprichwort und meint unrealistische Wunschträumereien. Das Märchen vom Schlaraffenland hält uns solch einen unrealistischen Wunschtraum vor Augen. Nun wissen wir, dass es ganz gut ist, wenn solche Träume nicht in Erfüllung gehen, weil ihre Erfüllung gar nicht gut für uns wäre. Wer im Schlaraffenland gemäß vor sich hin lebt, oder besser gesagt dahin vegetiert, führt kein gesundes Leben. Andererseits, in jedem von uns lebt die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Angenommensein, nach Vertrauen, danach vorbehaltlos geliebt zu werden, in Freiheit und ohne Angst leben zu können. Glücklich der Mensch, für den diese Sehnsüchte erfüllt sind, mehr oder weniger. Millionen von Menschen sind in diesen Tagen unterwegs, weg aus ihrer Heimat in der Hoffnung, dass ihre Träume in Europa in Erfüllung gehen, speziell in Deutschland, Norwegen, Schweden und England. Diese Länder als Land der Verheißung, sind nicht die Menschen, die schon da sind, auch auf der Suche? Und was hat das mit uns als Gemeinde zu tun? Wir träumen von einer Gemeinde, die Menschen ein Zuhause ist. Wir träumen von einer Gemeinde, die Menschen dabei hilft, zu geistlicher Reife zu gelangen und eine persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus aufzubauen. Wir träumen davon, wir sehnen uns danach, weil wir davon überzeugt sind, dass geistliche Reife und die persönliche Beziehung zu Gott in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Ein Leben frei von Angst, ungeachtet äußerer Umstände, in vertrauensvoller Beziehung zu Gott und den Mitmenschen. Das ist unser Traum. So sagt es unsere Gemeindephilosophie. Dieser Traum kann Wirklichkeit werden, weil Gott es uns verheißen hat. Deshalb haben wir als Gemeinde uns auf den Weg gemacht. Das wollen wir uns neu vergegenwärtigen. Deshalb lade ich euch dazu ein, mit mir darüber nachzudenken, was das konkret für uns bedeutet. Ich glaube, wir müssen uns dazu mit drei Schlüsselbegriffen auseinandersetzen. Erstens geistlich, zweitens geistliche Reife und drittens persönliche Beziehung zu Gott. Zum ersten Punkt. Im Neuen Testament wird uns der Gegensatz von Fleisch und Geist vor Augen geführt. Beispielsweise heißt es im Johannesevangelium, der Geist ist's, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, Verse 6 bis 9, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Soweit Paulus. Hier ist nicht der Gegensatz von Körper und Intellekt, das heißt Menschengeist, gemeint. Auch der vergeistigte Philosoph, der als Asket lebt. wenn er keine persönliche Beziehung zu Gott hat und sich somit nicht vom Heiligen Geist leiten lässt, dann ist er fleischlich gesinnt. Fleisch meint den Menschen, und zwar den ganzen Menschen, nicht nur seinen Körper, so wie er seit dem Sündenfall von Natur aus nun mal ist. Geist, in den oben zitierten Stellen des Neuen Testaments, meint immer den Geist Gottes. Und ein geistlicher Mensch ist ein Mensch, der sich vom Heiligen Geist, das heißt von Gott selbst, leiten lässt. Das heißt, ohne persönliche Beziehung zu Gott kann ich kein geistlicher Mensch sein, weil sich dann sofort mein Ego wieder in den Vordergrund schiebt. Wir wollen geistlich reifen. Was Reife bedeutet, machen wir uns vielleicht am einfachsten anschaulich, wenn wir an Früchte denken. Unreife Äpfel, Birnen, Kirschen, Trauben oder was auch immer sind nicht besonders gut genießbar. Sie schmecken sauer und wenn man sie trotzdem verspeist, können sich unter Umständen gewisse Verdauungsprobleme einstellen. Unreife Früchte gelten deshalb zu Recht als ungenießbar. So ist es mit unreifen Menschen auch oft. Je unreifer, desto ungenießbarer. Bei der Überlegung, was das für uns als Menschen bedeuten kann, helfen vielleicht folgende Zitate weiter. Heimito von Dodera sagt, reif ist, wer auf sich selbst nicht mehr hereinfällt. Der fleischlich gesinnte Mensch, der sich von seinen natürlichen Begierden regieren lässt, statt vom Geist Gottes, fällt fortwährend auf sich selbst herein. Um euch selbst in dieser Sache zu prüfen, könnt ihr vielleicht einfach mal das eigene Konsumverhalten kritisch hinterfragen. War denn die Kaufentscheidung für das neue Auto wirklich so vernunftorientiert, so nur am praktischen Nutzwert, wie du dir selbst und deiner Umgebung weismachen willst? Oder war da nicht doch zum Beispiel eine gehörige Portion Prestigedenken mit dabei? Oder anderes Beispiel, wird die 20.000 oder 30.000 Euro Kücheneinrichtung denn wirklich gebraucht? Oder geht's eher darum, Nachbarn, Kollegen, Freunde, Freundinnen zu beeindrucken? Das lässt sich auf beliebige Konsumentscheidungen anwenden. Bei Arthur Schopenhauer findet sich die Aussage, je edler und vollkommener eine Sache ist, desto später und langsamer gelangt sie zur Reife. Geistliche Reife zu erlangen, gehört zu den wichtigsten und wertvollsten, oder um es mit den Worten Schopenhauers zu sagen, den edelsten und vollkommensten Aufgaben, vor die wir in dieser Welt gestellt sind. Und geistliche Reife hängt auch wieder unmittelbar zusammen mit unserer persönlichen Beziehung zu Gott. Ohne persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus ist es unmöglich, geistlich zu reifen. Die Frucht, die sich vom Baum entfernt, reift nicht mehr. Sie fault höchstens noch oder vertrocknet. Damit keine Zweifel aufkommen, geistlich zu reifen, ist eine Lebensaufgabe. Da kann keiner sagen, damit bin ich fertig. Wir sind unterwegs. Wie ist es nun mit der persönlichen Beziehung zu Gott? Wie hat Gott sich das eigentlich vorgestellt? Dazu einige Gedanken. Im Schöpfungsbericht heißt es, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Das steht ganz am Anfang im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Ein geistlich reifer Mensch nimmt den Auftrag wahr, der in dieser Aussage liegt. Das heißt, dass der Prozess, der uns zu geistlich reifen Menschen macht, uns dazu befähigt, Bild Gottes auch tatsächlich zu sein in unserem konkreten Lebensvollzug, in unserem Alltag. Was bedeutet nun aber Ebenbild Gottes? Dazu müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie der antike Mensch, das Volk Israel und die Israel umgebenden Völker diesen Text gehört und verstanden haben. Er ist ja immerhin mindestens 3500 Jahre alt. Zunächst einmal zur literarischen Form. Wir finden hier drei Aussagen über die Erschaffung des Menschen. In der Schöpfungsgeschichte gibt es solche dreifachen Aussagen noch öfter. Die drei symbolisiert das Heilige. Dreifache Aussagen im Schöpfungsbericht sagen uns, dass Gottes Handeln in der Schöpfung von seiner göttlichen Heiligkeit durchdrungen ist. Und das gilt auch für die Erschaffung des Menschen. Gott hat da nicht eben mal was hingepfuscht, sondern diese Schöpfungshandlungen waren so vollkommen heilig wie Gott selbst. Dann stellen wir fest, dass in den ersten beiden Aussagen das Gleiche zweimal gesagt wird, bloß mit etwas anderer Satzstellung. Solche Doppelungen finden sich im Alten Testament häufig und sie haben eine Bedeutung. In der Josefsgeschichte wird uns die Bedeutung einer solchen Doppelung vor Augen geführt. Der Pharao träumt zweimal nacheinander. Im ersten Traum sieht er sieben fette Ähren, die dann von sieben ganz mageren Ähren verschlungen werden. Und die sieben mageren, dürren Ähren sind danach noch genauso dürr wie zuvor. Im zweiten Traum sieht er im Grund genau das Gleiche. Bloß sind es jetzt sieben fette Kühe, die von sieben mageren Kühen gefressen werden. Josef deutet diese Träume als Ankündigung von sieben fetten, ertragsreichen Jahren, denen sieben Jahre der Hungersnot folgen werden. Wie deutet er aber die Verdoppelung? In 1. Mose 41, Vers 32 steht, dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Die Verdoppelung ist also eine Bekräftigung. Der Mensch ist ganz gewiss von Gott zum Bild Gottes geschaffen worden. Was heißt aber zum Bild Gottes? Wie hat der antike Mensch vor 3000 und mehr Jahren das verstanden? Nun, das Standbild des Königs oder auch die Statue, die einen Gott darstellen soll, repräsentiert den König bzw. den Gott, den sie abbildet. Da geht es nicht um äußerliche Ähnlichkeit, sondern es geht um Stellvertretung. Der antike Mensch, der sein Gebet vor dem Standbild seines Gottes verrichtet, denkt nicht unbedingt, diese Statue sei der Gott, aber die Statue ist für ihn der Stellvertreter des Gottes. Und indem er sich in seinem Gebet und mit seiner Huldigung an den Stellvertreter wendet, ist es für ihn genauso, als ob er sich an den Gott selbst gewendet hätte. Warum wendet er sich denn nicht an den Gott selbst? Nun, der ist ja gar nicht da. Nur seine Statue, sein Stellvertreter ist anwesend und somit ansprechbar. Auch für das Verständnis der Ebenbildlichkeit und somit der Bedeutung der Stellvertreterfunktion kann uns die Josefsgeschichte weiterhelfen. Der Pharao ernennt Josef zu seinem Stellvertreter, also zu seinem des Pharao Ebenbild mit folgenden Worten. 1. Mose 41, die Verse 40 bis 44. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um den Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Der ist des Landes Vater, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Soweit der biblische Bericht. Der Ring des Pharao am Finger Josefs beglaubigt ihn als den bevollmächtigten Stellvertreter, als das Ebenbild des Pharao. Was Josef anordnet, ist zu befolgen, so als ob der Pharao selbst es angeordnet hätte. Und diese Vollmacht gilt ohne jede Einschränkung. Josef ist in ganz Ägypten nur noch einem Rechenschaft schuldig. Und das ist der Pharao selbst. Und in 1. Mose 1, Vers 27 wird in der Verdoppelung der Aussage, also als ganz gewiss uns Menschen zugesprochen, dass Gott selbst uns zu seinen Stellvertretern in dieser Welt bestimmt hat. Das hat Konsequenzen. Zum Beispiel in politischer Hinsicht: Hier wird Jahrhunderte vor der ersten griechischen Demokratie die Basis für Demokratie gelegt. Bei den antiken Völkern war die Vorstellung von Menschen, die Stellvertreter des jeweiligen Gottes sind, eine verbreitete Anschauung, aber das war auf die Herrscher beschränkt. Der Pharao galt als Ebenbild Ras, des Sonnengottes. Bei den anderen altorientalischen Großmächten, seien es Babylonier, Perser, die Assyrer, die Meder, Ebenbild Gottes war immer nur der König. Der gewöhnliche Mensch im Land war nichts. Das Alte Testament, diese uralte Überlieferung des Glaubens Israels, spricht die Ebenbildlichkeit Gottes, und zwar des höchsten Gottes, allen Menschen zu. Die viel spätere griechische Demokratie galt nur den Freien. Die Sklaven hatten keinerlei Rechte. Ebenbild Gottes nach der Schöpfungsgeschichte ist auch der Sklave. Das heißt, vom Wert vor Gott her gibt es keinen Unterschied zwischen Freien und Sklaven, zwischen Volksgenossen und Ausländern, zwischen Männern und Frauen. Alle sind wir zum Ebenbild Gottes geschaffen. Welches persönliche Verhältnis will denn nun Gott zu uns Menschen haben? Das des Königs zu seinen Stellvertretern. Das setzt zunächst einmal gegenseitiges Vertrauen voraus. Der König würde ja niemandem zu seinem Stellvertreter ernennen, dem er nicht vertraut. Und Stellvertreter des Königs oder des Chefs kann ich auch nur sein, umgekehrt, wenn ich ihm vertraue. Und diese Stellvertreterfunktion hat auch Verantwortung zur Folge, die Verantwortung, die der Stellvertreter seinem König schuldig ist und nur ihm. Dieses persönliche Verhältnis zu Gott will gepflegt sein. In dreierlei Hinsicht. Dass ich nachher auf den dritten Punkt etwas ausführlicher eingehen werde als auf die ersten beiden, bedeutet nicht, dass der wichtiger sei. Wir brauchen das alles. Wer sich von einer Aktivität in die nächste stürzt, riskiert die Beziehung nicht nur zu Gott, sondern auch zu den Mitmenschen. Die Formulierung im stillen Kämmerlein ist eine Anspielung auf die Aufforderung Jesu an seine Jünger, ihr Gebet nicht in der Öffentlichkeit zu pflegen, um vor der Öffentlichkeit gut dazustehen, sondern im Verborgenen, wo es nur Gott sieht. Nun, öffentliches Gebet ist heutzutage sicherlich keine Möglichkeit der Selbstdarstellung mehr, keine Möglichkeit, in der Öffentlichkeit gut dazustehen, wie das zur Zeit Jesu der Fall war. Aber die Beziehung zu Gott will trotzdem in der Stille gepflegt werden. Gottes Geist liebt die leisen Töne. Wenn wir unseren Terminkalender mit zu vielen Aktivitäten zupflastern, übertönen all diese Aktivitäten die leise Stimme Gottes, der mit uns ins Gespräch kommen will. Und sie übertönen die Stimme des eigenen Gewissens, das uns zum Gespräch mit Gott anregen will, zum Austausch mit Gott über all die Gelegenheiten, in denen wir die Vergewisserung brauchen, ob wir auch wirklich als Gottes Stellvertreter in dieser Welt unterwegs sind oder eher in eigener Sache. Deshalb, das Reden mit Gott in der Stille ist wichtig. Christsein ist im Bild gesprochen kein Einzelsport, sondern ein Mannschaftssport. Jeder einzelne Spieler braucht aber auch das Einzelgespräch mit dem Trainer. Der Trainer hat ihm persönlich Dinge zu sagen, die anderen nichts angehen. Zweitens will die Beziehung zu Gott auch gepflegt sein in persönlichen Beziehungen zu anderen Menschen. Gott will uns nicht nur im stillen Kämmerlein begegnen. Für Naturliebhaber kann das übrigens durchaus auch der Waldspaziergang sein. Er will uns begegnen im Mitmenschen. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Deshalb, persönliche Beziehungen zu anderen Menschen sind wichtig. Pflegt eure Freundschaften. Baut persönliche Beziehungen und Freundschaften auf, die euren Alltag prägen. Einen Freund zu haben, eine Freundin, mit dem oder der man über alles reden kann, ist wichtig. Bei Frauen heißt es dann die beste Freundin zum Beispiel. Kleingruppen wie Zweierschaften und Hauskreise sind die Gelegenheit dazu, sich persönlich nahe zu kommen in tragfähigen Freundschaften, in denen das Bibelwort einer trage die Last des anderen nicht bloße Theorie bleibt. Die Kleingruppen sind der Ort, an dem der Trainer uns auch Dinge mitteilen will, die er uns im Einzelgespräch nicht sagt. Wenn er eine spielstrategische Mitteilung an alle Abwehrspieler hat, wird er das nicht in Einzelgesprächen übermitteln wollen. Und drittens, Gott will uns in der Gemeinde und da speziell im Gottesdienst begegnen. Im Hebräerbrief findet sich die Ermahnung, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Warum legt der Autor des Hebräerbriefs so großen Wert auf die Teilnahme an den Zusammenkünften der Gemeinde, mithin also am Gottesdienst? So wie der Trainer, bevor er die Mannschaft aufs Spielfeld schickt, mit der ganzen Mannschaft noch ein letztes Mal die Strategie für das bevorstehende Spiel oder die nächste Spielrunde durchspricht, so soll der gemeinsame Gottesdienst die Gelegenheit sein, für unseren Herrn Jesus Christus, uns als seine Mannschaft auf die vor uns liegende Woche als die nächste Spielrunde einzustimmen. Im Gottesdienst geht es nicht in erster Linie um mich. Und es geht nicht um Lieschen Müller, die mir jedes Mal so schrecklich auf die Nerven geht. Ich hoffe, es heißt niemand Lieschen Müller von den Anwesenden. Wahrscheinlich ist gerade Lieschen Müller sogar wichtig für meinen Reifungsprozess. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Stellen wir uns das mit Jesus und seinen Jüngern nicht zu idyllisch vor. Da waren zum Beispiel Matthäus, der Zöllner, und Simon, der Zelot. Das heißt, Matthäus, der Kollaborateur mit den Feinden, mit den Römern, und Simon, der Freiheitskämpfer. Die Römer hätten gesagt, der Terrorist gegen die Römer, sind jetzt beide Jünger Jesu. Während sie in ihrem früheren Leben einander bei Nacht an einem einsamen Ort begegnet, dann wäre wahrscheinlich einer der beiden auf der Strecke geblieben. Jetzt setzen sie beide alles daran, so zu werden wie Jesus und reiben sich aneinander. Das ist alles andere als Kindergeburtstag. Da gibt es Spannungen, da gibt es Reibung. Reibung erzeugt Hitze. Aber ohne diese Reibung bleibt das Messer stumpf. Gerade die Ecken und Kanten des anderen brauche ich, damit mein Charakter geschliffen wird. Wenn der Schleifstahl zu glatt ist, wird das nichts. Das heißt andererseits nicht, dass du deine Ecken und Kanten bewusst übertrieben ausreizen musst, damit sich die anderen auch schön an dir reiben können. Deine ganz normalen Ecken und Kanten genügen. Im Gottesdienst geht es, um wieder das Bild vom Spott aufzugreifen, um das, was Gott, was Jesus uns allen gemeinsam als Team für die nächste Woche, für die neue Woche auf den Weg mitgeben will. Die Teilnahme am Gottesdienst ist wichtig für unsere Motivation, wie auch für die Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel. Sie ist ganz besonders für uns extreme Individualisten auch wichtig zur Bewusstseinsbildung dafür, dass wir die Einbindung in eine größere Gemeinschaft brauchen. Die Verheißungen, die wir in der Bibel vorfinden, sind nur selten an einzelne Individuen gerichtet. Sie gelten fast immer der Gemeinde, dem Volk Gottes. Gottesdienst heißt, der Chef lädt seine Stellvertreter zum Strategie-Meeting ein. Da wird nicht jedes Mal genau dein Thema oder genau mein Thema verhandelt und da ist es auch völlig uninteressant, ob du mit irgendwelchen anderen Stellvertretern nun auf persönlicher Ebene gut kannst oder weniger gut. Der Chef hat seinen Plan und den will er uns allen gemeinsam nahebringen auf seine Art, die wir oft nicht verstehen und begreifen können. Diese Einstimmung auf das gemeinsame Ziel, diesen Motivationsschub, diesen Teamgeist will dir der Trainer in der Gesamtmannschaft, das heißt in der Gemeinde, im Gottesdienst vermitteln. Uns gemeinsam. Als Gemeinde Jesu gilt die Feststellung des Hebräerbriefs. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Wir gemeinsam. Daran lasst uns festhalten. Das lasst uns leben. Er, der allmächtige Gott, gebe uns die Gewissheit des Heils, die Freude am Herrn und die innere Stärke, die wir in unserem Alltag so nötig brauchen. In Jesu Namen. Amen.